begrüße uns heute Morgen herzlich in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesu. Ja, ich erhebe dich, so sollten wir weitermachen, ja? Sollten wir ihn weiter erheben über alles, was ist. Denn er ist der Schönste unter allen Menschen. Er ist der Barmherzigste. Wir sind oftmals unbarmherzig, aber er ist sehr, sehr barmherzig. Und er liebt uns sehr. Selbst wenn wir oftmals hartherzig sind, dann ist er das nicht. Wir haben ja gesungen, dass wir ihn anschauen sollen. Beim Anschauen seines Angesichtes werden wir verklärt in sein wunderbares Bild. Von einer Klarheit zur anderen oder Herrlichkeit zur anderen als die von dem Herrn. Und wo der Herr ist, ist der Geist. Und wo der Geist ist, da ist Freiheit. Ich lese ja meistens aus der Lutherbibel. Es gibt andere wertvolle und sehr gute Übersetzungen. Das sage ich immer wieder. Aber ich bin nun mal groß geworden mit der Lutherbibel. Und ich lese die nicht nur, sondern ich lerne die auswendig. Ich habe dein Wort in meinem Herzen, auf das ich nicht wieder dich sündige. So, und darum lerne ich, seitdem ich gläubig bin, und das ist jetzt 60 Jahre, lerne ich das Wort Gottes. Und ich bin früher bei Siegfried Dibowski in der Jugend, waren wir in der Jugend, und da haben wir jede Woche einen Bibelvers auswendig gelernt. Jede Woche einen. Und das, was ich auswendig gelernt habe, das bleibt in meinem Herzen. Das ist da. Und ich lerne teilweise ganze Kapitel auswendig, um das zu wiederholen. Ich muss nicht ständig eine Bibel haben, sondern wenn ich schlafe oder wenn ich gerade irgendwo bin, dann weiß ich, was das Wort Gottes zu sagen hat. Nicht, dass ich alles kann. Es ist nur Bruchteil, was ich kann. Aber das Markante, das Bedeutungsvolle, das möchte ich doch in meinem Herzen tragen, wo immer ich bin. Und da ist nun mal die Lutherbibel auswendig zu lernen, das Einfachste. Okay. Jesus ist der Allerschönste unter allen Menschenkindern. Und wenn ich darüber nachdenke, dann schaue ich ihn an. Und dann bin ich jedes Mal begeistert von ihm. Jedes Mal. Dann ist der Herr Jesus bei dem letzten Abendmahl in Jerusalem im Obersaal, feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl. Und was macht er dann? Dann geht er hin, legt sein großes Gewand ab und gürtet sich eine Lendengürtel um, eine Schürze, nimmt eine Schüssel mit Wasser und geht hin zu den Jüngern und wäscht den Jüngern die Füße. Hör einmal zu jetzt. Und dann kommt er zu Judas, der ihn verrät, der das Schlimmste ist, und wäscht dem Judas die Füße. Ist das nicht wunderbar? Wo ist da eine Liebe? Die ist grenzenlos. Grenzenlos. Ich bin begeistert. Wie dem Judas, der wusste, der Mann verrät mich jetzt, dieser mein Freund, der 3,5 Jahre mit mir gegangen ist, der wird mich jetzt verraten und mich ausliefern zum Tode. Er beugt sich nieder, bückt sich zu ihm und wäscht ihm die Füße. Das ist Gott. Gott war in Christo. Was sind wir Pastoren und Prediger und Älteste oftmals so stolz? Wir tragen die Nase so hoch und sagen, das ist nicht meinem Amt würdig. Denn Gott selbst bückt sich und wäscht dem Verräter die Füße. Das ist des Amtes würdig. Nimm es einmal mit. Hat mich tief beschämt und auch innerlich getroffen. Ist das nicht großartig? Halleluja. Ich trage das Bild in meinem Herzen, vor meinem Gesicht, wie Jesus dem Judas Ischariot dort seine Füße, den Staub vor seinen Füßen wäscht. Oh, ist das nicht großartig? Das ist mein Jesus. Der Name, der über alle Namen ist. Der, der gepriesen sei in Ewigkeit, durch den alles gemacht und geschaffen worden ist. Ich lese dir einmal ein paar gute Worte vor. Da könnt ihr die ganze Bibel zitieren. Kolosserbrief, 1. Kapitel. In ihm haben wir in Jesus die Erlösung, nämlich die Vergebung unserer Sünden. Er ist das Ebenbild, was denn? Des lebendigen Gottes, des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden sichtbar und unsichtbar ist. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Und alles ist durch ihn und zu ihm und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht in allem. Fantastisch. Er ist vor allem. Vor allem. Und er ist das Haupt der Gemeinde, nämlich seiner Gemeinde, des Leibes. Er ist der Anfang der Erstgeborenen von den Toten, damit er in allem der Letzte werde. Ja? Oder, sagt ganz laut, der Erste werde in allen Bereichen, in allen Beziehungen, in allen Entscheidungen. Jesus der Erste werde, so steht es hier, in allem. Ich denke, dass da viel Segen liegt. Wenn du entscheidest, einen Menschen, eine Frau, einen Mann kennenzulernen, ein Fräulein oder ein junger Mann, der möchte dann gerne ein Mädchen kennenlernen, dass Jesus der Erste sein. In deinem Berufsleben, in deinen Entscheidungen, in deinem Haus, was du hast, lass Jesus der Erste sein. Ich kann dir sagen, dann leuchtet alles hell. Lass Jesus der Erste sein. Wie oft haben wir das weggeschoben? Wie oft sind wir da zuvor gegangen und sagen, nein, erst kommt die Priorität. Und dann stufen wir alles andere zweitrangig ein. Lass Jesus der Erste sein. Ihn am meisten zu lieben. Das hat er Petrus gesagt. Liebst du mich wie ein Freund? Liebst du mich wirklich, Petrus? Der Erste sein. Was lieben wir mehr? Lieben wir unser Haus? Lieben wir unser Geld? Lieben wir irgendetwas mehr? Was wir noch lieben sollen, das ist unser Partner, ja? Du sollst deine Frau lieben und du sollst auch deinen Mann lieben, das ist okay. Aber liebe Freunde, alles anders, das kommt zweitrangig. Aber alles andere zuerst zu lieben ist Jesus. Und du wirst sehen, welch eine Sonne, welch eine Herrlichkeit, welch ein Glanz wird über deinem Leben aufgehen, wenn du das einmal befolgst. Ich liebe Jesus. Ja, ich liebe ihn. Er hat alles mir gegeben. Ihn kennenzulernen ist das höchste Gut auf Erden. Ihn wirklich kennenzulernen. Ich wollte einige Worte. Mir fällt noch gerade der Hebräerbrief ein. Entschuldigt. Das ist genauso schön. In letzten Tagen hat Gott geredet durch seinen Sohn, den er eingesetzt hat zum Erbe über alles, durch den auch die Welt gemacht ist. Er ist der Abglanz der Herrlichkeit und das Ebenbild des unsichtbaren Wesens. Er, Christus, ist der, der alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort und hat vollendet die Reinigung von unseren Sünden und sich gesetzt zur Rechten der Majestät. Er ist so viel höher geworden als alle Engel und sein Name, den er erbt hat, ist höher als jeder andere Name. Und in diesem Namen sind wir zusammengekommen. Wenn du morgens aufstehst, sag, in Jesu Namen stehe ich auf. Ich beginne meine Arbeit. Meine Aufgaben in Jesu Namen. Ich gehe zum Arzt in dem Namen Jesu und erwarte etwas, dass dieser Name voller Energie und voller Kraft ist. In diesem Namen hat er seine ganze Substanz der Herrlichkeit und der Kraft und der Erlösung hineingebaut. In diesem Namen, den Gott ihm gegeben hat. Name über alle Namen. darin alles Heil besteht. Das ist das ganze Geheimnis. Und wenn er da ist, Leute, ich lege nicht so viel Wert, wie es vielleicht äußerlich ist. Ich lege viel mehr Wert, dass der Herr Jesus da ist. Wenn ich an meine frühere Zeit denke, wie unvollkommen alles war. Also da würde manch einer gar nicht reingehen von uns. Aber die Versammlungen haben 7 Stunden gedauert und dann wollte noch keiner nach Hause gehen. Und wir hatten kein Auto. Wir sind zu Fuß und mit dem Fahrrad gefahren. Und all diese Dinge. Zeit, wenn der Geist Gottes wirkt. Und es ist entscheidend, dass der Heilige Geist in unserem Leben und in der Gemeinde im Alltag bei uns wirkt. Dass wir das wissen, dass sein Wirken ständig da ist. Und dass wir ihn empfangen haben. Und dass wir durch den Heiligen Geist wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Einzig schön ist das. Ich möchte einmal einen Gedanken geben. Ich habe letztens bei dem Gerd Jennig eine Beerdigung gemacht oder gehalten. Und dann habe ich den Bonhoeffer zitiert. Und Bonhoeffer, der ist ja im KZ umgekommen, ist ja ermordet worden, aber nicht um seines Glaubens willen in erster Linie, sondern weil er sich dem Widerstand von Stauffenberg angeschlossen hat und gesagt, wir bringen den alten Adolf um und wenn wir ihn umgebracht haben, dann werden Millionen Menschen weiterleben können. Weil der Krieg hat ja, weiß ich, 56 Millionen Menschen das Leben gekostet. Und das war seine Absicht, darum hat er sich mit diesem Widerstand am 20. Juni angeschlossen. Und dann kam es aber leider nicht so weit. Und dann musste dieser Bonhoeffer musste dann ins KZ unten in Bayern. Ich war selbst da in dem Ort. Und dort im KZ musste er zum Galgen, wurde er zum Galgen zu Tode verurteilt und wurde dann am Galgen erhängt. Und dann, wie dieser Mann dort auf der Bühne stand und seinen Strick um den Hals hatte, dass er aufgehangen werden sollte und nur noch ein paar Sekunden hatte, dann sagt dieser Mann, dieses Leben hat jetzt ein Ende, aber das wahre Leben beginnt. Verstehst du das? Wenn du deine Augen zumachst und der Tod klopft an bei dir und verhaftet dich und sagt, komm mit, junge Frau, alte Person, komm mit, dass du sagen kannst, dieses Leben endet, aber das wahre oder das echte Leben beginnt. Und dieses echte Leben kannst du hier schon empfangen. Das ist das Geheimnis. Nicht erst, wenn du die Augen zumachst und wenn das Herz aufhört zu schlagen, sondern dieses echte Leben kannst du hier schon erleben und beginnen. Und dann schreibt dieser Stauffenberg, es gibt eine neue Lebensrealität. Was heißt das? Eine neue Lebensrealität. Eine neue Lebenswirklichkeit. Wir leben ja alle in dieser Wirklichkeit unseres Lebens und das, was wir sind und was wir haben, was wir denken. Und dann gibt es darüber hinaus noch eine viel größere Wirklichkeit, die existent ist, die haltbarer ist, die dennoch greifbarer ist als das, was hier ist in unserem Leben und was wir so dahin nehmen müssen. Und darum möchte ich heute Morgen einen jeden einladen zu dieser neuen Lebensrealität. Nicht mehr die alte, sondern wir sind neu geworden. Neu geboren durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Wir sind zu Jesus gekommen. Und haben ihm unsere Schuld und Sünde gebracht. Und er hat uns dafür seinen Geist gegeben. Wir sind neu geworden durch den Heiligen Geist und haben eine völlig andere Lebensperspektive. Kannst du das nachvollziehen? Eine neue Lebensrealität in jedem Bereich unseres Lebens. Denke mal an Paulus und Silas in Philippi, in Griechenland. Die haben das Zeugnis Jesu gebracht und sind dann geschlagen und eingesperrt worden ins Gefängnis. Und es war dunkel und die Füße waren noch eingepresst in einem Stock. Jeder von uns hätte resigniert und Gott den Vorwurf gemacht, muss das denn sein, warum das alles? Paulus und Silas haben Folgendes gemacht, aber um Mitternacht aber betete Paulus und Silas und lobten Gott. Und haben angefangen, Gott zu loben und zu singen, mitten im Not, im Leid, in den Schmerzen, in der Perspektivlosigkeit, nicht wissen, was morgen ist, haben die angefangen zu singen. Das ist doch nicht normal. Entschuldigt. Das ist nicht menschlich. Das ist die geistliche Lebensperspektive. Haben wir es verstanden? Ich weiß nicht, ob du es verstehst. Da sind unter Kaiser Nero und davor auch die Kaiser die Christen in Rom im ersten Jahrhundert aufs Brutalste hingerichtet worden. Können wir uns gar nicht vorstellen. Die mussten, kannst du nachlesen in der Kirchengeschichte, die mussten riesige Löcher ausheben und dann wurden die Christen da reingeschmissen in diese Gruben. Und dann nahmen diese Menschen sich an die Hand, haben aufwärts geschaut und was haben sie getan? Sagen ganz laut. Gesungen haben die. Haben nicht gejammert und geklagt, dass der Dreck auf ihr Kopf fällt, dass sie jetzt lebendig begraben werden. Nein, die haben gesungen und sind singend in den Tod gegangen. Eine Lebensperspektive, die anders ist wie unsere. Weißt du das? Und ich möchte etwas von dieser neuen Lebensperspektive, dass die mein Leben beherrscht. Dass die mein Leben einnimmt. Und dass ich damit leben darf und dass sie mich immer mehr und mehr reicher macht. Das ist das Geheimnis. Freunde, wir lesen in Apostelgeschichte 7 die Begebenheit mit Stephanus. Er war gar nicht mal ein Apostel, der Stephanus. Er war ein Diakon, wie Philippus auch, und predigte das Evangelium in gewaltiger Weise. Und die Juden wurden ja durch das, dass Stephanus so gepredigt hat, wurden sie innerlich angeklagt. Und das heißt, und sie schnaubten vor Zorn. Und dann hat man den Stephanus aus der Innenstadt Jerusalems rausgeschmissen, aus dem Tor. Und dann ist er dieses Kidron-Tal, wer schon mal da war, dieses Kidron-Tal, das heute fast zugeschüttet ist, das Kidron-Tal, und in diesem Kidron-Tal ist ja nur Steine, sind ja da, Steine. Hat man die Steine genommen und hat den Stephanus gesteinigt, totgeschmissen. Und dann sagt dieser Stephanus, ich sehe den Himmel offen und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Und dann heißt es, sein Angesicht glänzte wie eines Engels Angesicht. Ist das noch eine Realität? Ist die neue Lebensrealität. Sein Angesicht glänzte wie ein Engelsangesicht, in dem die Steine auf ihn flogen und er dort unter dem Steinhaufen starb. Boah. Eine Lebensperspektive, die uns alleine das Evangelium gibt, uns alleine der Aufblick hin zu dem Herrn Jesus schenkt. Und darum schaue ich ihn immer an. Da kommt er in Samarien vorbei, in der Stadt Sichar, an dem Jakobsbrunnen. Ich war mit meiner Steffi da, wir haben aus dem Jakobsbrunnen, hat uns der griechische Mönch hat uns da Wasser gezogen und wir haben dann da getrunken. Der gleiche Brunnen, wo Jesus mit seiner Truppe dort war. Er hat sich hingesetzt, er war müde. Und dann kommt eine Frau, Wasser zu schöpfen, aus dem Brunnen, Johannes 4. Eine Frau kommt, Wasser zu schöpfen, ist dort alleine. Und dann setzt der Herr Jesus sich mit dieser Frau hin und er sagt, du hast 5 Männer gehabt den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, der kann dir leben. Und da setzt sich der Herr Jesus mit dieser Sünderin, nicht einmal eine Jüdin, eine Halbjüdin, setzt sich dorthin mit der Samariterin an den Jakobsbrunnen und sagt, gib mir etwas zu trinken. Das ist Gott. Das ist der Herr Jesus selbst. Freunde, gehen wir nie an einem müden und verzweifelten Menschen vorbei. Sagen wir nicht, der interessiert uns nicht. Der hat es verdient. Hat sich selbst hineinmanövriert in dieses Chaos hinein. Nein, Jesus setzt sich hin zu dieser Frau, die nicht einmal verheiratet war, so viele Männer hatte, und sagt, gib mir zu trinken und fängt mit ihr ein Gespräch an. Der Mann, der Gott ist und Mensch in einem, der für uns starb am Kreuz, hat ein Herz für den Einsamen, für den Einzelnen, für den, der Not hat. Und ich möchte auch in meinem Herzen einfach die Not nicht ausdrängen, sondern möchte mich dem hingeben, der wirklich Not hat und der verzweifelt ist, ihm etwas zu geben und ihm etwas wohlzutun, damit er das hat. Wie kommen wir dazu? Wir haben das ein wunderbares Lied vorhin gesungen. Ich bin Gottes Kind. Halleluja. Ich bin Gottes, bist du auch Gottes Kind? Ja. Wir haben gesungen, ich bin Gottes Kind, weiß um ein höheres Ziel, in der Herrlichkeit bei dem Herrn Jesus. Ich bin Gottes Kind. Das ist, meine Freunde, heute Morgen, liebe Gemeinde, das ist solch ein starkes Zeugnis, das wir von uns geben. Ich bin Gottes Kind, aber nicht nur hier im Saal, heute Morgen in der Stunde hier, sondern auch draußen. Auch wenn du draußen gehst und sagst, hören Sie mal, ich bin Gottes Kind. Wohin ich gehöre, ist ja nur einmal Nebensache, in welchen Gemeindeorganisationen, in welchem Stall ich bin. Zu Bethlehem ist einerlei. Aber ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Kind. Weiß um ein höheres Ziel, nach der Ehre der Leid, in der Herrlichkeit. Das ist mein Ziel, das ich habe. Und jetzt lesen wir noch ein paar Worte aus Johannes Kapitel 3. Jeder weiß, was für ein wunderbares Kapitel das ist. Das ist das Gespräch mit Nikodemus zur Nacht. Auch der Herr Jesus hat auch Nachtszeit. Nicht? Er hat nicht nur Sprechstunde, wenn wir meinen. Nicht? Er hat zu jeder Zeit hat er Sprechstunde. Wenn du ihn anrufst, dann ist er da. Und dann segnet er so gerne. Er ist alles, alles in mir. Das Kreuz, sagt Paulus, ist all mein Ruhm. Wenn ich mich rühmen muss, dann rühme ich mich des Kreuzes Jesu, weil ich weiß, dort ist alles geschehen. So, hier kommt ein Gesetzeslehrer, Nikodemus. Du bist ein Oberster der Juden, ein Lehrer des Gesetzes, also schon ein hoher, gesehener Theologe in Jerusalem. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus. Einer der Obersten der Juden, der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Niemand kann solche Zeichen tun, wie du tust, es sei denn Gott mit ihm. Also dieser Pharisäer, der Oberste, der Lehrer, der kam zu Jesus. Und was hat er getan? Ich finde das wunderbar, den Nikodemus. Der hat dem Herrn Jesus ein Kompliment gemacht. Wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Also wenn du zu dem Herrn Jesus kommst, mein lieber Freund, liebe Frau, dann mach doch einmal dem Herrn Jesus ein Kompliment und sag, du bist so wunderbar, bist du, Herr Jesus. Das sage ich oftmals. Du bist so einzig schön. Dein Name, Dein Wirken ist so außergewöhnlich. Du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn was du lehrst, das kommt nicht von Menschen, das kommt vom Himmel her. Das kommt von Gott. Ein Lehrer von Gott. Und jetzt sagt dieser Nikodemus noch mehr. Er sagt, Lehrer, denn wir sehen, das, was deine Werke sind, Gottes Werke. Ich will es einmal genau wörtlich lesen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Niemand kann die Zeichen, also das heißt die Qualität der Zeichen und des Wirkens Jesu, haben diesen Nikodemus, diesen Pharisäer des Gesetzes überzeugt. Die Zeichen, die du tust. Und ich bete jeden Tag darum, dass in unserer Mitte Wunder und Zeichen geschehen in dem Namen Jesu, wo immer wir sind. Jawohl. Und dass die Leute sagen, wenn auch manches unordentlich und manches nicht so perfekt ist, aber die Zeichen, die da sind, ist ein Zeichen, dass Gott mit euch ist. Die Zeichen, die du tust, sind nur darum, weil Gott mit dir ist. Ach, ich finde den Nikodemus außerordentlich schön. Die haben sich in ihren Pharisäerkreisen, in ihrer Theologie der Pharisäer, der Sadduzäer, der Schriftgelehrten, haben die schon diskutiert und gesagt, was soll das denn nicht, dieser Mann? Hat er Wasser aus Wein gemacht? Wie soll das denn gehen? Ja, die haben alle gesehen. Und da kam eine arme Witwe, die hatte ihren, die ging gerade mit der Beerdigung ihres einzigen Sohnes zum Grab. Diese Frau weinte, heulte, die wurde gestützt von ihren Nachbarn oder Freunden. Diese Witwe hat ihren einzigen Sohn verloren, der ist gestorben. Und jetzt ging sie hin, um ihren Sohn dort zu beerdigen, mit der anderen Gesellschaft des Dorfes. Bin mal den Weg gegangen, nahe da, am See Genezareth. Und jetzt kommt der Herr Jesus. Und wenn Jesus kommt, ist alles anders. Freunde, wenn der Herr Jesus in dein Leben kommt, in dein zerstörtes, dunkles Leben, ist alles anders. Da hat selbst der Tod keine Macht mehr. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und jetzt sieht er diese arme Frau da. Ich weiß nicht, der Junge lag vielleicht auf einem, in einem Sarg, 12 Jahre. Und vielleicht war er auf so einer Britsche da oder hergefahren zum Friedhof. Und jetzt tritt der Herr Jesus zu dieser Frau und weckt den Jungen auf und gibt ihn seiner Mutter wieder. Ist das nicht schön? Ein so schönes Bild. Ein so schönes Bild ist das. Und das prägt sich in meinem Herzen ein. Ich sehe das in meinem Geiste, weil ich das darüber nachdenke, fantasiere. Was hat diese Beerdigung? Er hat Kehrtmarsch gemacht um 180 Grad. Gar nicht, ja. Und ist retour gegangen. Und aus dieser Beerdigung wurde ein Freudenfest. Ein Freudenfest. Das ist, wenn Jesus eintritt. Lern ihn kennen. Das ist so schön. Ich wünschte, mein Wunsch ist was, dass in der Ewigkeit uns einmal diese Filme gezeigt werden. Vielleicht hat Gott mehr Möglichkeiten als wir Menschen allgemein. Hat Gott das irgendwie hergestellt, dass er das konserviert hat, diese Bilder. Jesus auf der Erde. Und dann stehe ich davor und werde mir das ansehen, wie schön Jesus ist. Dann kommt er vom Berg der Seligpreisung, wo dort die große Bergpredigt Seligpreisung gehalten hat. Matthäus 5, 6, 7. Da kommt er runter von dem Berg und dann war er oft oben auf dem Berg. Und dann ist dort in der Höhle, in so einem Stein, liegt alles voll Steine, da kauert ein armer Mann. Was ist mit dem armen Mann? Was hat er? Er ist aussätzig. Aussätzig ist er. Und sieht den Herrn Jesus, jetzt ruft er, Herr, wenn du willst, du kannst mich heilen. Und jetzt geht der Herr Jesus nicht hin und sagt, ich will nicht. Was ist brutal, wer das? Manche predigen so. Er macht nur das, was er will. Das ist abgöttisch, ist das. Und jetzt geht der Herr Jesus und jetzt rührt er den Aussätzigen an. Da durfte er gar nicht. Nach dem Gesetz war Jesus unrein, absolut unrein. Er durfte den Mann nicht anrühren. Er rührt den Aussätzigen an und sagt, sei geheilt. Und der Mann war augenblicklich gesund. Wie schön. Schau das Bild an. Darunter vom Berg der Seligpreisung rund am See Genezareth hin nach Kapernaum. Hat er das bewirkt, hat er das. Einzig gut ist das, einzig gut. Sagt Jesus, ich will es tun. Sei rein. Wer von uns hat schon mal einen Aussätzigen gesehen? Heb mal deine Hand. Ja, Steffi, natürlich, du warst dabei. Du auch. Ja. Ich war mal in Kamerun, in einem aussätzigen Dorf. Da werden die Aussätzigen alle aussortiert. Ich weiß nicht, wie viel da waren. In der Mitte ein Krankenhaus und alles voll Hütten und Häuser da. Und hat uns der Peter Schneider mitgenommen. Dahin. Ich werde die Bilder nie mehr vergessen. Menschen, denen die Nase aus dem Gesicht gefault ist, die keine Hände mehr haben, keine Ohren mehr, halbe Füße haben. Und das nicht Hunderte von denen. Entsetzlich, das Bild hat sich so eingeprägt bei mir. Und da sagt er, Jesus selbst zu den 10 Aussätzigen, zeigt euch den Priester. Er hat die Aussätzigen reingemacht. Er hat sie geheilt. Er hat sie angerührt. Für ihn gab das, war das, er war über dem Gesetz. Hat meistens die meisten Heilungen, die Jesus vollzogen hat, hat am Sabbat vollzogen. Somit hat er das Gesetz gebrochen. Aber wir sind Gott sei Dank frei vom Gesetz. Losgelöst von dem Fluch des Gesetzes. Wir brauchen diesen Fluch des Gesetzes der 10 Gebote nicht, sondern wir sind durch die Gnade hindurchgegangen. Die 10 Gebote sagen nur, du sollst, du sollst, du sollst. Du sollst deinen Vater, Mutter heiraten. Du sollst den Vater heiligen. Du sollst, du sollst. Du sollst Gott lieben, du sollst. Und du stehst davor als Mensch und sagst, ich kann es doch gar nicht. Meine Natur gibt es doch gar nicht. Du kannst es auch nicht. Darum hat er das Gesetz gehalten. Und darum ist er des Gesetzes Ende. Des Gesetzes Ende. Und wir leben in dieser wunderbaren Gnade hinein. Ist das Gesetz gut? Ist sehr gut, ist das. Ist das Gesetz heilig? Absolut heilig. Was nützt mir das, wenn ich es nicht halten kann? Und wer in einem Punkt des Gesetzes fehlt, hat das ganze Gesetz gebrochen. Wenn du 98% hältst vom Gesetz und 2% nicht, stehst du in den Fluch. Bin ja viel verkehrt gelehrt worden in den ganzen Jahren. Aber wenn du dann zu Jesus kommst, und dann kannst du frei sein davon, und wenn du frei bist, kannst du Gott die Ehre geben. Er hat die Fürstentümer ausgezogen, Kolosser, und hat sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen geführt und hat das Gesetz, das gegen uns war, hat Gott genommen und ans Kreuz geheftet. Weg mit dem Gesetz. Wir könnten da diskutieren, wie ihr wollt. Noch einen Vers, jetzt bin ich wieder beim Gesetz gelandet. Was ich gar nicht wollte. Aber trotzdem, Römer 7, Vers 4. Römer 7, Vers 4. Also seid auch ihr, liebe Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib Christi. Was sind wir? Im Gesetz getötet worden. Durch was denn? Durch den Leib Jesu. Und jetzt geht es noch weiter. Seid auch ihr dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, so dass ihr einem anderen angehört. also nicht mit dem Gesetz jetzt, sondern einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt worden ist. Und halt so weiter, damit ihr Gott Frucht bringen könnt. Wenn du im Gesetz lebst, kannst du Gott keine Frucht bringen. Wenn du außerhalb des Gesetzes bist, dich auf die Seite zu dem gestellt hast, der den Tod überwunden hat, dann bist du frei und kannst Gott Frucht bringen. Und meine Freunde, wir alle wollen ja Gott Frucht bringen. Das ist ganz wichtig. Also noch einmal, ich will aufhören, noch einmal zu dieser neuen Lebensrealität zurückzukommen. Wir müssen aus Gott geboren sein, wiedergeboren, noch einmal geboren. Und in diesem Kapitel 3, den Jesus dem Nikodemus da sagt, sagt er, wahrlich, wahrlich, dreimal wiederholt er das, wahrlich, 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 wahrlich. Was heißt wahrlich? Heißt im Alten Testament, Amen, 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 das gleiche Wort. Wahrlich, so ist es, das ist absolut. Es ist das wichtigste Kapitel für uns alle. Wenn du Gottes Kind werden willst, musst du von Neuem geboren sein, muss der Geist Gottes in dir hineinkommen. Dann wirst du eine neue Lebensrealität. Dann ist das andere nichtig und du schaust und gehst nach vorne und sagst, Jesus ist mein Herr. Ich lebe für ihn. Und dann hast du auch keine Angst mehr. Nein, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und die, die auf den Tod zugeht, habt keine Angst. Jesus sagt, ich habe die Schlüssel der Hölle. Ha, dann wende ich mich an ihn. Tod, was willst du machen? Jesus hat die Schlüssel. Nicht nur zur Hölle, sondern auch zum Tode. Wende dich doch an ihn. Er schließt auf. Und nichts wird uns mehr kümmern und haben, wenn wir ihn anschauen, wenn er unsere Lebensrealität geworden ist. Das ist, so schön ist das. So einzig schön. Und dann bist du solch ein reicher Mensch, stehst auf, hebst deine Hände morgens und sagst, Vater im Himmel, du wunderbarer Gott, wie hast du mit deiner Liebe uns so beschenkt? Und willst an diesem Tage Segen und Segen, willst uns bewahren, willst Gunst und Gnade geben, für all das, für unsere ganze Familie auch. Für alle, für unsere Kinder, Geschwister und Enkel. Und ganz besonders natürlich auch für die ganze Gemeinde hier. Er ist sehr gut. Er ist sehr gut. Schau ihn an. Und das mache ich jedes Mal. Und dann freue ich mich wie ein Schneekönig über das, was ich für einen wunderbaren Herrn habe. Erhoben über alles, über alle Schöpfung ist erhoben. Niedrig gegangen, um Judas die Füße zu waschen. Fasse, wer es fassen kann. Engel stehen da und beten an, wo die ewige Liebe sich zeigt, die uns Sünder zurückholt in den Schoß unseres wunderbaren, barmherzigen Gottes. Vater, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir, dass du uns so geliebt hast. In dem Christus Gottes. Du weißt, Herr, ich kann es nicht fassen. Und das, was ich verkündige und glaube, das ist nur ein Bruchteil von dieser überschwänglichen Herrlichkeit, die auf uns warten wird. Uns hast du es ins Herz hineingegeben, in meine Gedanken, in meine Sinne hinein, in meine Orientierung. Bist du, o Jesus, alleine. Ich danke dir. Für die ganze Summe deiner Gnade, die du an jedem Einzelnen verschwendest und nie jemanden ausstößt. Ich danke dir, dass du so erhaben bist. Und doch bist du Knecht geworden. Er nahm Knechtsgestalt an. Herr Jesus, lass mich so werden, wie du bist, dass ich auch meinem Feind und meinem Verräter die Füße waschen kann, ohne irgendeine Bosheit in meinem Herzen zu empfinden. Ohne irgendein Vorurteil. Bitte, bitte, schenk du Gnade. Herr Jesus, und jetzt wollen wir dich erheben. Ehre sei dir. Wir sind Gottes Kinder. Durch deinen Tod am Kreuz von Golgatha, durch die Auferstehung Jesu, sind wir gerechtfertigt und sind heilig geworden. und sind dein Volk geworden. Ich darf es fassen, oh Gott, nicht weil ich gut bin, nicht weil ich es verdient habe, sondern weil du gut bist. Und weil du es verdient hast für mich, weil du alles getan hast, nicht weil ich es was, nicht mein Verlangen, nicht ich habe dich geliebt, sondern du hast mich zuerst geliebt. Ich danke dir dafür. Seid gesegnet in dem wunderbaren Namen Jesus und schenkt dem Herrn Jesus dein Herz, dass du wiedergeboren wirst und das nächste Mal aufstehst mit jubelnden Händen und sagen kannst, ich bin Gottes Kind, weiß um ein höheres Ziel, nach der Ehre der Leid bin ich in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Amen.